Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Guten Tag. Da ist Sebastian. Schön, euch zu sehen. Wie geht's euch jetzt so nach der Bundestagswahl? Alles im Lot? Wie war eure Woche?
Alles bestens. Also mir geht's gut. Du weißt ja, ich bin gerade auf Reisen in Südkorea und funke hier aus Busan. Aber ich habe die Wahl ein bisschen verspätet mitbekommen, denn 8 Stunden Zeitunterschied. Das heißt, als ich aufgestanden bin, da waren dann so die Ergebnisse da. Aber ich muss mal sagen, es war jetzt keine Überraschung, die da veranstaltet wurde oder was gekommen ist. Also das, was ich erwartet hatte, ist genauso passiert.
Ja, ich hatte mehr Anteilnahme als sonst, ist mir aufgefallen. Also ich war richtig unterhalten von den ersten Hochrechnungen und ganz lange, auf dem ZDF waren sie drin, auf der ARD waren sie nicht drin und dann mit Elefantenrunde und Rampazampa und so weiter. Also das ging ja offensichtlich vielen Leuten so, dass da war mal wieder ein bisschen Leben in der Bude. Aber ist auch gut, dass der Wahlkampf nun vorbei ist.
Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was Christian Lindner in Zukunft wohl so machen wird. Ob der auch karrieretechnisch noch Rambo-Zambo machen wird. Wahrscheinlich schon.
Der wird bestimmt einen Posten in der Wirtschaft bekommen, wo man mit einem guten Kontaktbuch eine Menge Geld dafür bekommt, denke ich mal.
Braucht BlackRock gerade einen Aufsichtsrat in Deutschland?
Bei BlackRock soll ja was frei geworden sein.
Ja, genau. Die haben da möglicherweise eine Vakanz. Nee, okay. Jetzt machen wir ein bisschen Rambo-Zambo. Wir gehen rein in die Themen. Denn wir diskutieren die Frage, jetzt den März-ETF kaufen. Den März-ETF mit E. So hat Sebastian das gute Schätzchen getauft. Und ja, was dahinter steckt, das wird er uns auf jeden Fall nachher verraten. Sebastian fragt außerdem, wovor hat Warren Buffett Angst? Wir sprechen über Nvidia. Wie geht's jetzt weiter nach den Zahlen? Lars hat Tesla dabei mit der Frage, ist die Korrektur nun vorbei? Dann sprechen wir über Bitcoin. War es das jetzt für die Mutter aller Coins, fragt Lars. Sebastian hat schon wieder zugeschlagen im Depot. Er hat gekauft, und zwar Walmart. Mal sehen, ob das so wirklich klug ist. Das werden wir auf jeden Fall diskutieren. Und die Hörerfrage von Severin ist außerdem mit dabei. Was halten wir von Alibaba, hat er gefragt. Werden wir nachher beantworten. Und wenn ihr außerdem Hörerfragen einsenden möchtet oder einfach mal aus der Lameng irgendwie Selfies von mir mit Lothar Matthäus sehen wollt, dann ladet euch die By The Dip Gratis-App runter. Kein Risiko. Ja, das mit Lothar Matthäus. Ich habe den zufällig hier in der Nähe von meinem Studio getroffen. Er war gerade beim Joggen und in einer etwas hitzigen Diskussion mit ein paar Bauarbeitern. Und dann habe ich ihn nochmal schnell auf ein Selfie angehauen. Jedenfalls ist das zu bewundern in unserer By The Dip App. Da haben wir jeden Tag außerdem noch Content rein. Also das bedeutet, wir halten euch dort wirklich brandaktuell, tagesaktuell auf dem Laufenden. Wie gesagt, gratis, kostet nichts. Und dort könnt ihr auch die Hörerfragen einstellen. Und das würden wir euch absolut empfehlen. Aber ob das empfehlenswert ist, jetzt den März-ETF zu kaufen, Sebastian, das müssen wir jetzt diskutieren, aber vielleicht holst du uns alle noch mal ein bisschen ab. Warum? Was ist der März-ETF eigentlich?
Der März-ETF, also eine Idee, die mir hier kam, aber Friedrich Merz hat ja im Wahlkampf viele Versprechungen gemacht. Ich meine, gut, das haben andere auch gemacht. Und er hat ja gesagt, er will auch den Fokus auf die Wirtschaft legen. Er will Bürokratie abbauen, er will deregulieren, er will Steuersenkungen durchbringen. Er will einfach den Standort Deutschland attraktiver machen. Und, das sage ich jetzt, ich hoffe auch mal, dass in diesem Paket auch erkannt wird, dass wir nicht nur ein temporäres Problem innerhalb der Wirtschaft haben, sondern mittlerweile auch ein strukturelles. Also da ist ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Und dann dachte ich mir, und deswegen habe ich das Thema für euch mal mitgebracht, dass wir auch die Wahl noch mal ein bisschen anschneiden können. Ich denke, da sind auch einige interessiert, wie es da weitergehen könnte jetzt. Wenn man jetzt mal den DAX nicht nimmt, und über den DAX haben wir schon öfter gesprochen, weil die DAX-Unternehmen zu 80% ihre Umsätze im Ausland machen. Das heißt, ob Friedrich Merz hier regiert und mit wem er dann koaliert und was da passiert, das dürfte die DAX-Unternehmen relativ wenig interessieren. Aber im MDAX, da sind natürlich deutlich mehr Umsätze vorhanden, die in Deutschland gemacht werden. Der MDAX ist aktuell auch günstig bewertet. Also die Deutsche Bank hat gestern Research rausgeschickt. Und da stand drin, dass der MDAX aktuell im Schnitt ein KGV oder besser gesagt, dass die MDAX-Aktien im Schnitt ein KGV von 14 haben. Der Durchschnitt, der langjährige Durchschnitt, liegt allerdings bei 18, also deutlich günstiger als im langjährigen Durchschnitt. Und momentan läuft ja der MDAX auch ein ganzes Stück besser als der DAX. Und da dachte ich mir, der MDAX ist ja eigentlich sowas wie der Merz-DAX, könnte man sagen. Und darauf einen ETF, also den Merz-ETF, kann man natürlich dann, sag ich mal, die Prognose spielen, dass Friedrich Merz etwas tut für die Wirtschaft, dass es da deutlich besser wird in Deutschland. Oder dass es auch sogar vielleicht noch schlechter wird, wenn natürlich jetzt in einer Koalition mit der SPD gar nichts vorangeht, weil die Punkte, die ich genannt hatte, Steuersenkung, Deregulierung, weniger Bürokratie, scheint mir zumindest nach den Äußerungen des Wahlkampfs, was die SPD gemacht hat, nicht unbedingt mit deren Zielen vereinbar. Also von daher, wenn man auf Friedrich Merz setzt und sagt, er wird was bewegen in Deutschland, müsste eigentlich der MDAX davon ein großer Profiteur sein und die Märkte preisen das zumindest Stand jetzt schon ein. Was haltet ihr von der These? Und ist der MDAX da überhaupt ein geeignetes Vehikel dafür?
Soll ich?
Ja. Mhm.
Ja, ich habe letzte Woche wahrscheinlich mit einer ähnlichen Herangehensweise auch ein Video dazu gemacht, dass der MDAX darüber hinaus, du hast vollkommen recht, der hat sich seit Jahresanfang noch besser entwickelt als der DAX, der eh schon gut war. Wir sehen aber allerdings jetzt, in dieser Woche haben wir auch gesehen, was so ein bisschen die Schwierigkeit im DAX ist. Dann bringt Salesforce mal schlechte Zahlen, dann ist das Schwergewicht SAP ein bisschen unter Druck. Also die Gewichtung der einzelnen Werte ist hier relativ hoch. Das haben wir ja auch schon diskutiert, dass da drüber nachgedacht wird, dann eben noch einen weiteren DAX zu machen. Also einen mit unbegrenzter Gewichtung, einer mit einer gekappten Gewichtung. Und der MDAX hat das Problem unter dem Aspekt nicht, weil sowieso schon die Streuung sehr viel breiter ist. Also die Schwergewichte im MDAX haben deutlich weniger Einfluss, jeder Wert für sich, als dann die breite Masse, weil hier auch nach Streubesitz nochmal gewichtet wird. Ich finde, der MDAX sieht attraktiv aus. Er ist aus einer charttechnischen Formation zur Oberseite ausgebrochen. Und wenn wir jetzt, wir können ja, es ist ja kein Geheimnis, wann wir aufnehmen, mal wieder am Freitag um kurz nach 10 haben wir jetzt. Und wenn ich an einigen Stellen und in einigen Kommentaren lese, ja, jetzt wird's aber mal wirklich ungemütlich. Was passiert denn hier? Also der MDAX ist jetzt heute 1% im Minus. Er ist allerdings auch seit Mitte Januar um 14% gestiegen. Wir waren bei 28,7, 28,6 im Top, sind jetzt bei 28,3. Also hier ist von ungemütlich nicht viel zu spielen, zu sehen. Und ich mach's mal, ich find's fundamental interessant. Ich würde aber da auch bei die technische Analyse mit einfließen lassen. Das heißt, meine Ansage wäre, solange der MDAX oberhalb von 27.300 Punkten notiert, solange lautet mein Kursziel, na sagen wir mal, zuerst mal über 30.000 Punkte. Und wie du schon richtig gesagt hast, Sebastian, es gibt auch einige Weltmarktführer sogar, die im MDAX relativ hoch gewichtet sind. Das ist für mich ganz spannend. Ich will nicht ausschließen, dass ich darauf auch ganz direkt setzen werde. Entweder mit dem Kauf von ein, zwei Einzelaktien oder vielleicht auch direkt auf den Index.
Und noch Ergänzung von mir, Timo, du kannst gleich bis zu den Allzeithochs, die wir 2021 hatten, noch 30% Potenzial. Also der MDAX lief ja deutlich schlechter in den letzten Jahren als der DAX. Da könnte also eine Menge Nachholpotenzial entstehen.
Lars, darf ich nochmal ergänzen, dass ab 30.000 Punkten dann zumindest auch solide Platz wäre? Ja, okay, dann 31.000 wäre dann wahrscheinlich nochmal so eine heftige Zone, wo wahrscheinlich gekämpft wird. Aber wenn er die 31.000 macht, dann ist eigentlich wirklich wieder komplett frei bis zum Allzeithoch.
Soweit denke ich ehrlicherweise nicht, sondern erstmal nur, ob ich einen Stop habe, der in Relation zu den Zielen ganz gut matcht. Und das, glaube ich, ist hier der Fall. Deswegen, ich weiß auch, dass man das Allzeithoch natürlich, ja, das ist auch eine charttechnische Marke. Aber ehrlicherweise, wo er dann mal war, ist für mich gar nicht so relevant. Ich beschäftige mich dann gerade in so einem Moment ganz wesentlich damit, was könnte schiefgehen, beziehungsweise wo muss ich wieder raus, wenn es schief geht. Und das ist noch ziemlich nah dran. Vielleicht kriegt man es ja auch noch ein bisschen billiger. Das heißt also, die zweifellos, die Stimmung ist jetzt heute, gestern nicht ganz so doll gewesen. Kann durchaus sein, dass man auch nochmal 200, 300, 400 Punkte billiger hier reinkommt. Aber das ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Nur noch sei gesagt, wir sind in einer ganz kurzen, saisonal schwachen Phase. Das erwähne ich einfach nur deshalb, weil es auch dieses Jahr wieder passt. Die endet dann so Mitte März. Und dann hatten wir häufig zwischen Mitte März bis in das Frühjahr hinein, bis die Sommerlethargie dann eintritt, hatten wir nochmal recht bullische Marktphasen.
Und Moment, lass mich mal, ich will jetzt deinen Lesern gar nicht vorgreifen, aber wie würdest du es in der Tendenz umsetzen? Machst du es dann mit einem Zertifikat und würdest du auch vielleicht einen Hebel einsetzen oder machst du es ganz schlicht über einen Index-ETF?
Also ein Index-ETF ist natürlich für einen langfristigen Investor vielleicht auch okay. Es gibt ja einfach einige Anleger, die sagen, gehebelte Produkte kommen mir nicht ins Portfolio. Das ist auch okay. Aber ziemlich sicher wäre es dann ein Derivat mit einem überschaubaren Hebel. Einfach deshalb, weil im Übrigen muss man auch mal sagen, ob man einen Hebel von 30 hat oder einen Hebel von 3, wenn man die Positionsgröße dementsprechend anpasst, ist es völlig egal. Also der Verlust wäre dann der gleiche. Ich weiß aber, dass es für viele einfach ein anderes Bauchgefühl ergibt, ob sie mit 1% Indexschwankung gerade 15% die Position schwanken sehen oder vielleicht nur 3%. Also das ist eher Marktpsychologie. Über die richtige Positionsgröße und den richtigen Hebel, wenn man das verinnerlicht hat, dann wird einem auch klar, dass Derivate durchaus eine Möglichkeit bieten, die andere Instrumente so nicht haben. Man kann nämlich auf den Euro genau sagen, wie viel bin ich bereit zu verlieren. Aber es wird wohl ein gehebeltes Zertifikat, wenn dann.
Sebastian, du in Korea und dann 3 Bloomberg-Terminals, sitzt du da auch schon und wartest auf den richtigen Einstiegszeitpunkt? Oder einfach absolut. Nur nicht Trade Republic iPhone.
iPhone, genau, mehr brauchst du nicht. Aber ich bin dabei, Lars. Also ich würde den MDAX auch gehebelt handeln. Also es ist dann eine spekulative, taktische Position auf jeden Fall. Aber wer sagt, der MDAX wäre eine Beimischung auch fürs ETF-Depot? Ich habe mir mal die ETF-Anzahl in Deutschland angesehen. Es gibt derzeit 5 ETFs, die sich rein auf den MDAX beziehen. 2 würde ich aber nicht nehmen. Die sind einfach zu klein. Die sind unter 100 Millionen Euro under Management, das heißt an verwaltetem Kapital. Es gibt ein großes Flaggschiffprodukt von iShares mit über 1 Milliarde Euro an investiertem Kapital. Es gibt aber auch für alle, die ein bisschen sparen wollen, von der DK Bank noch einen ETF. Der hat aktuell 357 Millionen Euro under Management, also an verwaltetem Vermögen. Da kriegt man sogar fast die Hälfte oder fast für die Hälfte der Kosten, die iShares nimmt. Also das für diejenigen, die sagen, wie Lars gerade erwähnt hat, Hebelzeug kommt mir nicht ins Depot oder man will langfristiger reingehen, finde ich dann das Produkt von der DK ganz interessant. Vor allem, weil alle MDAX-Aktien auch physisch gekauft werden. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo ich kein großer Swap-Fan bin. Und es gibt noch ein weiteres Produkt von Invesco, aber ich frage mich dann, ob bei der Nachbildung das optimierte Sampling Sinn macht. Das heißt, dass man nicht alle Aktien aus dem Index kauft, sondern nur diejenigen, die die Performance bringen. Aber der MDAX hat halt auch nur 50 Werte. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das Produkt vielleicht dann doch ein bisschen mehr Tracking Error hat. Das müsste man überprüfen. Aber wer jetzt einfach sagt, ich will da nicht groß nachdenken und nicht groß irgendwas machen, die DK Bank hat oder die DK hat da ein interessantes Produkt. Und das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man in der ETF-Sphäre unterwegs sein will.
Und ich würde gerne noch den politischen Gedanken hier abrunden. Also wenn ich vielleicht, ich habe aktuell noch keine Position, in der nächsten Woche eine Position eröffnen sollte, dann natürlich nicht, weil meine ganz große Hoffnung den ganz schnellen Lösungen von Friedrich Merz gilt. Also selbst wenn Sie sich wirklich, Sie haben gesagt, Sie machen sich am nächsten Tag an die Arbeit und das will ich jetzt mal Ihnen unterstellen, dass Sie das getan haben. Aber natürlich wirken solche politischen Prozesse, wir sind hier immer noch in Deutschland, nicht von heute auf morgen. Und so viele Sonderdekrete per Ex wird wahrscheinlich Merz dann auch nicht verkünden können. Also das alles wird ein bisschen Zeit brauchen. Es geht hier natürlich einfach um die Psychologie. Die liegt so da nieder und ist so pessimistisch, dass wir jetzt auch in Europa sehen, dass schon ein bisschen Kapitalinflow auch von internationalen Investoren, und das haben wir gesehen, auch der Eurostoxx hat sich ganz gut entwickelt, dass das dann reicht in einem Markt, der überhaupt nicht mehr gekauft wurde. So eine Outperformance von mittlerweile deutlich mehr als 10% zu den US-Indizes zu erzielen. Also, wie schnell Friedrich Merz liefert, gerne schnell, aber die Trade-Idee, die basiert jetzt nicht ganz wesentlich darauf, dass sich in den nächsten 3 bis 6 Monaten hier blühende wirtschaftliche Landschaften einstellen werden.
Da auch ergänzend noch, man muss natürlich auch hier klar unterscheiden, das hast du ja, Lars, die Machtstruktur, die bei Friedrich Merz liegt und die Machtstruktur, die beispielsweise bei Donald Trump liegt. Also in den USA kann der Präsident natürlich ganz anders nochmal durchregieren als in Deutschland, auch aufgrund der Strukturen, der politischen Strukturen. Also, aber in Anbetracht dessen, dass die Stimmung so schlecht ist, ist ein bisschen Hoffnung, glaube ich, für den Markt nicht schlecht. Und man kann auch messen, die Bank of America macht ja jeden Monat die Fondsmanager-Umfrage, wo Fondsmanager befragt werden, die so 500 bis 800 Milliarden Dollar insgesamt verwalten. Und die sind momentan ziemlich positiv für Europa gestimmt. Also da ist natürlich auch viel Geld, welches dann aus den teuren US-Märkten umgeschichtet werden kann, wenn sich hier zumindest mal die Hoffnung stabilisiert und auch zeigt, dass was vorangeht. Ich glaube, das würde schon für die Märkte erstmal reichen. Da müsste Friedrich Merz wahrscheinlich gar nicht die ganz großen, dicken Bretter bohren, sondern einfach nur signalisieren, passt mal auf, wir haben verstanden, was hier los ist. Und das würde schon viel Kapital erstmal anlocken.
Nochmal weg von Deutschland, von Merz, von der neuen Regierung. Also diese Verlautbarung, dass die europäischen Indizes relativ zu den US-Indizes viel, viel günstiger sind und dass man dort auch hinschauen sollte, das gibt's ja eigentlich schon seit ein paar Jahren. Und auch, dass die Emerging Markets historisch unterbewertet sind, also im langfristigen historischen Schnitt, das gibt's auch schon seit ein paar Jahren. Aber warum materialisiert sich das gerade jetzt? Also ist das jetzt... Woher kommen diese Kapitalzuflüsse? Woher sind die motiviert? Ist das jetzt einfach, dass man sieht, okay, bei den Mag 7 ist möglicherweise nicht mehr so ganz viel Luft nach oben oder die KI-Story nimmt jetzt so langsam ab in der Wahrnehmung und in der Wichtigkeit? Ist das vielleicht durch die Wahl von Donald Trump motiviert oder ist das möglicherweise genau dieses Bündel, was ich jetzt aufgezählt habe?
Also aus meiner Sicht sind es 2 Komponenten. Ich glaube, dass man in den sozialen Medien ganz häufig den Eindruck gewinnen kann, dass all das, was Donald Trump macht, und sagen wir mal im Umfeld, wir haben über Milei gesprochen, über dieses Verschlanken vom Staat und so weiter, dass das überall positiv aufgenommen wird. Wenn man sich die Umfragen auch in den USA ansieht, dann sieht man auch, dass sehr viel mehr Unsicherheit derzeit im Markt drin ist, weil keiner Planungssicherheit hat. Was passiert denn nichts? Und du kannst eine Volkswirtschaft, also wenn wir über America First nachdenken, sowas dauert ein Jahrzehnt, um die Produktion nach Hause zu holen. Und von daher glaube ich, dass zum Teil das Kapital sich Alternativen gesucht hat. Und dann darf man auch nicht unterschätzen, es gibt auch viel, wenn man sich zum Beispiel diese Studie, die Sebastian angesprochen hat, die da regelmäßig rauskommt. Man sieht eben auch schon, dass Kapital oft ein bisschen trendbasiert ist. Das heißt also, es gibt die Gegenbewegung in Europa, im Übrigen auch in China. In China, das tauchte überhaupt nicht mehr auf, weil es sowas von out war. Und dann bewegt sich der Markt mal 10-20% und mit einmal taucht es eben doch auf, weil trendbasiertes Kapital, wie ich immer sage, kurzfristiges, spekulatives Kapital, was einen Anlagezeitraum hat, eben nicht von Jahren, sondern vielleicht von Monaten bis 1-2 Jahren, das dominiert die kurzfristige Marktrichtung schon auch. Und ich glaube, der Trend ist intakt und er setzt sich dann meist auch noch ein bisschen länger fort, als das viele so glauben.
Werbung. Wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, dem muss ich meinen By-the-Dip-Kollegen Lars Erichsen niemandem mehr vorstellen. Was einige unter euch aber vielleicht noch nicht wissen. Lars betreibt seit mehr als 10 Jahren sehr erfolgreich die Renditespezialisten und veröffentlicht dort exklusiv sein Lars Erichsen Depot. Das bedeutet, 100% seiner persönlichen Käufe und Verkäufe in Echtzeit völlig transparent mit allen Order-Details. Ich selbst bin tatsächlich schon seit Jahren sehr zufriedener Nutzer der Renditespezialisten und erhalte sehr viel positiven Input durch Lars Analysen und seine Käufe und Verkäufe, die er ausschließlich und exklusiv bei den Renditespezialisten teilt. Jetzt gibt es für euch eine Zufriedenheitsgarantie. Ihr könnt das Ganze 30 Tage lang risikofrei testen. Gefällt es euch nicht? Dann Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Ihr bekommt alle Käufe und Verkäufe von Lars 1:1 nachbildbar. Ihr bekommt zusätzlich Marktanalysen und persönliche Sprachnachrichten von Lars und monatliche Live-Events und direkten Support. Und das Ganze jetzt mit bis zu 40% Rabatt im Rahmen der aktuellen Sparaktion. Also, jetzt testen ohne Risiko. Alle Infos dazu unter rendite-spezialisten.de/Vorteil. Der Link dazu hängt unten in den Shownotes.
Ich würde noch ergänzen, Timo. Ich denke, die Märkte haben aktuell ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Courage gegenüber Donald Trump, weil du eben nicht weißt, wie unberechenbar er ist und ob, und das siehst du gerade in den USA, sich vielleicht seine politischen Ausrichtungen, Maßnahmen doch noch negativ aufs Wachstum auswirken. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt zum Teil Gewinne mitgenommen werden in einem Markt, der sehr, sehr gut lief. Und man sagt, was gibt es denn ansonsten noch, was billig ist? Also wir könnten am Beginn einer Rotationsbewegung innerhalb der Finanzmärkte sein. Aber, und das hast du richtig gesagt, Timo, gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Anzeichen dafür. Aber momentan würde ich sagen, von den Kapitalströmen her ist am meisten Geld, welches gerade rotiert. Aber das kann sich auch schnell wieder umdrehen und dann gehen alle doch in die USA. Also sowas muss schon mal auf einer nachhaltigen Stufe von ein paar Monaten stattfinden. Dann kann man, glaube ich, wirklich sagen, okay, Kapital geht zumindest teilweise aus dem US-Markt raus.
Angst vor der Courage hast du gerade als Stichwort fallen lassen, Sebastian. Gilt das auch für Warren Buffett?
Ja, das ist die große Frage. Warren Buffett, ich dachte mir, wir müssen ihn unbedingt noch einbauen in die Folge, vor allem, weil mich natürlich auch eure Einschätzung interessiert. Es gab ja jetzt jüngst die Zahlen von Berkshire Hathaway. Es gab den viel beachteten Aktionärsbrief. Und in diesem Aktionärbrief, beziehungsweise auch im Begleitstatement, war drin, dass Berkshire Hathaway aktuell auf 334 Milliarden Dollar an Cash-Reserven sitzt. Und das Unternehmen unter Leitung von Warren Buffett hat im letzten Jahr den Rekordwert von 134 Milliarden Dollar an Aktienverkäufen durchgeführt. Das heißt, da wurde massiv divestiert, da wurde Geld rausgenommen und das Geld dann entsprechend amerikanischen Staatsanleihen zu aktuell ein bisschen mehr als 4% geparkt. Und da stellt sich die Frage, warum macht Buffett das? Wovor hat er Angst? Und wenn man mal den Aktionärsbrief durchschaut, die immer lesenswert sind bei Buffett, muss ich sagen, hält er sich auch sehr bedeckt. Also es ist so ein bisschen so das Mantra, ja, Aktien werden verkauft, damit, wenn Buffett nicht mehr ist, seine Nachfolger entsprechend aus den Vollen schöpfen können, Geld haben, um dann einzukaufen. Aber da stelle ich mir die Frage, warum sollte er dann jetzt verkaufen? Also seine Nachfolger könnten ja dann auch Positionen auflösen. Er muss denen, finde ich, nicht Berkshire übergeben mit 300 Milliarden Dollar an Cash, sondern das könnten die selber aufbauen. Also zwischen den Zeilen sehe ich, dass er erstens nichts mehr findet, wo er diese riesen Kapitalmengen unterbringen kann im Markt. Er findet also nichts Unterbewertetes und er ist ja einer, der zum Teil zumindest America First hat. Also er investiert am liebsten in die USA, hat auch 2020 mal eine Ausnahme gemacht, in Japan in die 5 großen Handelshäuser zu investieren. Das lief auch sehr gut, aber ansonsten ist er ja eher im US-Markt unterwegs. Problem für ihn natürlich, aufgrund der immensen Kapitalreserven, die er hat, braucht er nicht ein unterbewertetes Small Cap kaufen, sondern es gibt nur, er hat es glaube ich mal gesagt, eine Handvoll Werte, die überhaupt das Kapital nur annähernd aufnehmen könnten. Also ich würde sagen, Buffett hält den Markt momentan für total überbewertet, löst deswegen Positionen bei Apple, bei Bank of America und anderen einfach auf, packt das Geld im Zinsmarkt, was er ja aktuell gut tun kann, weil wir nicht mehr diese Niedrigzinsphase haben, sondern eine Verzinsung von gut 4%. Ich stelle mir nur die Frage als Aktionär des Unternehmens, ob dann wirklich jetzt eine Korrektur mal kommt und ob dann das Geld wirklich auch investiert werden kann oder ob das hier nicht wirklich die Berkshire sich entwickelt zu einem Unternehmen, wo du nicht mehr so großartig in Aktienmarkt investiert bist, sondern eher in Anleihen und es eher so nicht mehr so eine Holding wird aus Aktien, sondern eher aus Anleihen. Und ob diese ganze gigantische Summe auch wirklich dann rechtzeitig noch reinkommt, sofern eine Korrektur wirklich auftritt. Also ich würde sagen, Buffett hat Angst, aber vielleicht müsste man doch an der Spitze jetzt jemanden haben, der ein bisschen mehr Risiko eingeht, der offensiver ist und der sagt, naja, auch wenn Werte aktuell überbewertet sind, macht für unsere Aktionäre wenig Sinn, dass wir so viel Cash halten, sondern dann lieber mal irgendwo investieren, wo ein Wert vielleicht teurer ist, aber dafür in den Aktienmarkt als so eine riesen Cash-Reserve zu halten. Also da muss ich sagen, als langjähriger Aktionär des Unternehmens bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das gerade die richtige Strategie ist, weil Cash kann ich selber halten, da brauche ich keinen Warren Buffett. Wie seht ihr das?
Ganz kurz, Lars, bevor du was Gescheites sagst. Ich habe mir gerade gedacht, wie wäre das, wenn Warren Buffett den MDAX einfach kaufen würde? Das wäre aber sowas von Long Deutsche Börse, oder?
Das wäre, ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich könnte er den ganzen aufkaufen.
Ja, genau. Also wie viel Market Cap akkumuliert hat der MDAX insgesamt? Also das ginge wahrscheinlich mit 350 Milliarden.
Ja, ja, das muss unter 300 Milliarden sein.
Ja.
Aber Warren Buffett hat eine strenge Regel: Kaufe niemals Airlines. Und die Lufthansa ist ziemlich hochgewichtet im MDAX. Also ich denke, er wird sich das schenken. Und meine Güte, das sind viele Hauptversammlungen, die du besuchen musst dann. Ja, während Sebastian guckt, weiß ich gar nicht, ob man das so leicht, weil der ja auch noch anders strukturiert ist. Anyway, also die, ich glaube, Buffett, man darf das nicht übersehen. Die schiere Größe macht es wahnsinnig schwierig, strategisch relevante Positionen aufzubauen. Das ist einfach so. Wir haben das auch, man sieht das zum Teil auch bei jungen Beteiligungsgesellschaften, wenn die über Jahre, es gibt ja auch noch einige andere an der Börse mit ein bisschen anderer Ausrichtung, dass es dann immer schwieriger wurde, Positionen zu finden, die wirklich noch hier maßgeblich beitragen. Ich glaube, dass der die Apple-Verkäufe, hat er ja auch selber kommuniziert, im Wesentlichen steuerliche Gründe hatten. Und ich glaube, das sind vielleicht die Verkäufe, die fast noch interessanter sind. Er ist ja auch aus Bank- und Versicherungsaktien zumindest sukzessive ausgestiegen. Teilweise aus Positionen, die er sehr, sehr lange hatte. Und ich glaube, dass dieser Sektor für Warren Buffett so eine gewisse Signalwirkung hat. Sprich, wenn Banken und Versicherungen schon anfangen, zumindest der Bewertung nach recht teuer zu werden. Wir sehen die Rückversicherer, Münchner Rück ist wieder durch die Decke gegangen. Also ich glaube, Dividendenankündigung 20 Euro, das ist top, ist also immer noch eine gute, das war ein wahnsinnig oder ist immer noch ein sehr, sehr gutes Investment. War ja eigentlich mal als stabiler Dividendenbringer gebracht, aber auch die Aktien laufen sehr gut. Wir haben einen Bank-ETF, der schon fast so aussieht. Wir haben hier Banken übrigens vor ein paar Monaten besprochen als eine Chance und die haben sich unglaublich gut entwickelt. Also ein ganz normaler Banken-ETF, da es nichts gehebelt ist, ist massiv gestiegen in den letzten Monaten. Und das führt natürlich auch zu, dass die Bewertungen im Bank- und Versicherungssektor immer weiter gestiegen sind. Und ich kann mir nur vorstellen, er hat es ja nicht kommuniziert, dass das für ihn eine Signalwirkung hat, dass er sagt, okay, es geht ja dann auch immer um dieses Equity-Risk-Premium und dass das für ihn im Verhältnis nicht mehr passt. Dass er also sagt, okay, ich kriege auf der einen Seite jetzt bei diesen wirklich guten Banken oder gerade bei denen, kriege ich noch eine Dividendenrendite von 2-2,5%. Und wir wissen, er war dort immer investiert, weil er Cashflows einfach liebt. Und das sind nun mal die Dividenden reinkommen. Und auf der anderen Seite kriegt safe über 4%. Und so wie er es strukturiert hat, glaube ich, über 5%. Das ist doppelt so viel wie die Dividendenrendite, die aus diesen Aktien rauskommt. Und das ist wahrscheinlich dann für ihn einfach ein ziemlich gefahrloses Risk-Off, was er hier vornimmt im Portfolio. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Das hieße aber natürlich auch, er würde wieder umschichten, wenn die Notierung mal deutlich unter Druck käme.
Und wenn er dann den Mut hat, das muss man ja auch sehen. Also,
und dann eben reinkommt in eine Position. Er hat bei dem Abbau der Bank of America jeweils natürlich auch, das sieht man sogar ganz gut im Kurs, dass in seinen Peers, dass die sich etwas besser entwickelt haben. Weil wenn er mal Positionen um 10 oder 20% reduziert, dann sind das schon ziemlich viele Aktienverkäufe. Und wie gesagt, ich bin, man hätte Berkshire, ich glaube, du hast die auch noch im Portfolio, Sebastian. Ich glaube, es wird nicht ganz leicht, dass sie dauerhaft den Markt schlagen. Aber wer jetzt sagt, es stehen zwei unruhige Jahre vor uns, ja, der ist natürlich aufgrund der hohen Cash-Position und der ordentlichen Verzinsungen, die er bekommt, der ist wahrscheinlich in Berkshire Hathaway gut aufgehoben.
Kurze Durchsage für alle, die es noch nicht getan haben. Folgt uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, denn egal, was weltweit an den Finanzmärkten passiert, egal, was Donald Trump twittert oder welche geopolitischen Ereignisse sich ergeben, wir, das sind Lars, Timo und ich, ordnen Woche für Woche die Finanzmärkte und alle Situationen für euch ein und sprechen natürlich darüber, wie wir mit unseren Depots umgehen. Deswegen Abo dalassen und dann war es auch schon für diese Durchsage.
Ich würde mit reinbringen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich Angst hat, aber ich glaube, Angst hast du auch vielleicht gar nicht so im Sinne von, da droht irgendetwas gemein, Sebastian. Also korrigier mich gerne, wenn ich das falsch aufgefasst habe. Aber ich glaube, das, was bei Buffett in den letzten Jahren und eigentlich Jahrzehnten auch zu beobachten war, war eine gewisse Inflexibilität. Also er war ja auch in den Zehnerjahren nie derjenige, der die Nullzinsphase dann wirklich mitgeritten ist. Und er hat sich also an sein Regelwerk, an sein Playbook, an das hat er sich gehalten. Und das kann ihm ja auch niemand vorwerfen. Ich meine, der Mann, was der Mann aufgebaut hat mit seiner Company, das ist unglaublich. Aber ja, man muss halt einfach konstatieren, dass er auf veränderte Rahmenbedingungen vielleicht jetzt nicht so flexibel reagiert hat, wie man das möglicherweise hätte erwarten können. Und ich glaube, dass es jetzt mit 90 plus und Charlie Munger ist auch nicht mehr da, vielleicht sogar noch schwieriger ist, dann sich aus alten Verhaltens- und Investmentstrukturen sozusagen zu lösen. Mal abgesehen davon, dass das natürlich auch die technische Umsetzbarkeit, also wenn Buffett irgendwo reingeht oder raus will, dass das natürlich eine ganz andere Dimension hat und dass das viel, viel komplexer ist, als wenn wir alle drei jetzt irgendwo was in den Markt schmeißen.
Selbst wenn wir zu dritt aktiv werden.
Selbst wenn wir zu dritt aktiv werden, mit allem, was wir haben, genau. Und ja, also könnt ihr mit dem Gedanken auch was anfangen?
100%. Du sprichst genau das an, was ich vorhin ein bisschen so den Wink mit dem Zaunpfahl auch getan habe, dass er irgendwann ab einem gewissen Alter halt nicht mehr flexibel genug ist, sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Und ich glaube auch, dass sein Beuteschema von früher einfach so nicht mehr funktioniert. Also wenn ihr euch die große Finanzkrise mal anschaut, und da hatte ich zu der Zeit auch in den USA studiert und auch Finanzmanagement, ich habe mich also auch kontinuierlich dort beschäftigt mit was abging, wer pleite ging und wie Warren Buffett da Deals gemacht hat, auch große Deals mit Top-Beteiligungen. Die Banken haben Geld gebraucht, Unternehmen haben Geld gebraucht. Er hatte Geld und hat da richtig gut für seine Aktionäre auch eingekauft. Wenn ihr euch Corona anschaut, da hat man keinen Warren Buffett mehr gebraucht. Da haben die Notenbanken sofort agiert, die Staaten haben riesige Hilfspakete geschnürt. Also stelle ich mir auch die Frage, wo du diese hunderte Milliarden Dollar, die er jetzt hat, in der nächsten Krise wird man vielleicht auch keinen Warren Buffett mehr brauchen, weil die Staaten mit den Notenbanken direkt eingreifen. Also wo dieses Geld dann wirklich untergebracht werden soll und wo da dann noch der Vorteil für die Aktionäre ist. Das ist so die Frage, die ich mir schon stelle, weil sich einfach alles geändert hat in letzter Zeit.
Es wäre im Übrigen auch vollkommen in Ordnung, wenn man überlegt, wie lange der Mann und immer noch vital im Kopf ist, wenn er die nächsten Strategieschwenk einfach auch nicht mehr selber macht. Ich habe im Rahmen meines Podcasts nochmal nachgeguckt. Er hat angefangen und das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Das waren die ersten Jahre, waren ja brutales Wachstum mit einer Cigar-Butt-Strategie, also kaufe Unternehmen, die unterhalb ihres Liquidationsvolumens handeln, und hat dann angefangen, weil es einfach nicht mehr genügend gab. Der Markt wurde auch da schon transparenter in den 70er, 80er Jahren, hat gesagt, great companies at a fair price. So, das hat er sehr lange gemacht und wir dürfen ja nicht vergessen, er hat auch selber noch fantastisch laufend sein Versicherungsgeschäft, sein eigenes, nicht börsennotiert, hat Rekordergebnisse eingefahren. Das fühlt sich für ihn wahrscheinlich auch nach Peak an. So, und vielleicht braucht diese Zeit jetzt, um eine Outperformance zu generieren, das war ja immer sein Ziel, vielleicht braucht sie eine etwas flexiblere Strategie, aber wenn einer sich sicherlich nicht grämen muss, wenn er zurückschaut, dann Warren Buffett.
Schönes Schlusswort.
Hundertprozentig. Ja, grämen musste sich Nvidia auch nicht bezüglich der Zahlen, die sie vermeldet haben. Die waren sehr, sehr gut. Ich glaube, kleiner Wermutstropfen war, dass die Bruttomarge etwas leichter ausgefallen ist. Zuvor 75%, jetzt glaube ich 73%. Aber sie haben das also auch kommuniziert als vorübergehendes Phänomen. Und ja, die Nvidia-Zahlen, da hat also der Markt ganz, ganz gespannt drauf geschaut. Und nach der Vermeldung der Zahlen, also ab 10 Uhr deutscher Zeit, ab 22 Uhr, da wurde ja nachbörslich in den USA noch gehandelt, da war sich der Markt irgendwie auch nicht so richtig einig. Also mal 3% im Plus, dann auch mal irgendwie kurzfristig ins Minus gerutscht. Also da ja, war der Markt irgendwie so ein bisschen, hat da hingeschaut und war irgendwie irritiert. Also so habe ich das zumindest aufgefasst. Dann, als die Telefonkonferenz um 23 Uhr angefangen hat, also der Call, der Earnings Call, Da hat sich dann relativ klar herauskristallisiert, erstmal, dass es wohl doch noch nach oben geht, dann aber doch wieder irgendwie ins Minus gedreht. Am nächsten Tag eigentlich dasselbe Spiel. Erst leichtes Plus und dann, als die US-Börsen eröffnet haben, ist der Wert dann runtergegangen. Also war das, das war ja eigentlich in den letzten Quartalszahlen, war das immer viel, viel eindeutiger, ne? Also da ging es ja eigentlich immer brutal nach oben und das hat sich ja dann letztendlich auch immer so fortgesetzt. Also war das jetzt wirklich so ein Trendbruch, diese Zahlen, die da rausgekommen sind? Wie geht's jetzt weiter?
Ich würde sagen, die Erwartungen sind maßlos übertrieben. Also Nvidia hat ja positiv überrascht. Also nur ein paar Key Facts mal. Aber Umsatz viertes Quartal 39,3 Milliarden Erwartungen erfüllt. Dann Gewinn pro Aktie 89 Cent. Da war die Erwartung 84 Cent. Also sind wir drüber. Umsatzprognose fürs erste Quartal 43 Milliarden, auch über den Schätzungen, wenn auch leicht. Datencenter-Sparte, Gaming, also Datencenter hat überrascht, Gaming ein bisschen weniger, aber unterm Strich, die Analystenerwartungen wurden geschlagen, aber dieses, nennen wir es mal das Delta, also der Faktor, der über den Erwartungen lag, war so gering wie nie zuvor in den letzten Jahren, seit dieser Nvidia-Wahnsinn losging. Und bei Nvidia will der Markt einfach sehen, dass sie nicht nur die Analystenprognosen übertreffen, sondern noch brutal übertreffen. Und das ist halt aktuell nicht der Fall. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir Nvidia mal fundamental anschaue momentan, also wir haben fürs laufende Geschäftsjahr einen ein Umsatzwachstum prognostiziert von über 50%, 2027 nochmal 20%, auch EBITDA in diesem laufenden Geschäftsjahr 55% Wachstum, im nächsten Geschäftsjahr 27% Wachstum und das alles kaufe ich aktuell für ein KGV von 28 beziehungsweise von 22 für die Zahlen fürs Geschäftsjahr 2027. Also der Wert in meinen Augen ist sogar richtig günstig noch bewertet in Anbetracht dessen, was die Wachstumsraten sind. Also ich würde sagen, die Erwartungen an Nvidia sind einfach überzogen, weil alle sagen, die Aktie muss brutal überraschen nach oben. Wir hatten bei Nvidia in den letzten Quartalen, finde ich, richtig gute Zahlen. Der Wert hat sich nicht großartig bewegt, ist jetzt sogar nochmal zurückgekommen. Für mich, der als langfristiger Investor da dabei ist, sind das jetzt aber dann so langsam wieder Nachkaufchancen, weil ich finde, man muss irgendwo ein gesundes Maß finden oder der Markt muss ein gesundes Maß finden an die Erwartungen an Nvidia. Nvidia hat geliefert, ist reingewachsen in diese Bewertung und da darf man halt jetzt nicht diese überzogenen Erwartungen haben und sagen, okay, wenn ich 45 Milliarden Dollar Umsatz erwarte als Analyst, dann reichen mir halt nicht 48 Milliarden, sondern will ich da 53 sehen. Also ich glaube, da ist irgendein psychologisches Problem innerhalb der Markterwartungen momentan bei Nvidia, weil den Wert kann ich nicht irgendwie als teuer momentan einstufen.
Ja, das ist es. Genau das, der letzte Satz, ist der entscheidende. Man kann nicht die ganze Zeit Momentum feiern auf dem Weg nach oben. Das Momentum, Psychologie, Sentiment, sich auch mal umdreht und dann auch möglicherweise in die andere Richtung übertreibt, das ist ganz normal. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn man Werte kauft und sich mit den Fundamentaldaten zwar beschäftigt, aber am Ende des Tages vom Kurs leiten lässt. Denn es schwimmen eben in so einer Welle ganz viele, auch schlechte Unternehmen mit nach oben. Und die haben vorher schon eine Top-Bildung gezeigt. Das heißt, es gab schon Anzeichen dafür, dass das Momentum sich verschlechtert. Und das erwischt dann eben alle Aktien. Da wird dann keine rausgenommen. Und sofern man für sich selber beschlossen hat, ich bleibe hier sowieso investiert, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber wenn man natürlich dann jeden Tag betend vor dem Bildschirm sitzt und sagt, ja, wie kann das sein? Die sind doch viel zu billig. Also Börse dann im Tagestakt als langfristiger Investor anzuschauen, ist so ziemlich die härteste Disziplin. Das würde ich niemandem erwarten. Und immer mal schauen, die Aktien, bei denen man einigermaßen Commitment hat, dass es keine guten Werte sind, dass sie viel zu teuer sind, wie entwickeln die sich? Und mein Standardbeispiel hier auch schon genannt ist das Kürzel AI, C3AI. Meines Erachtens immer schon, bis auf das Kürzel AI, was zugegeben genial ist, viel zu teuer, überhaupt nicht gerechtfertigt, dass die hier mit nach oben schwimmen. Die meisten Energieinfrastrukturausstatter, die im Übrigen auch massiv unter Druck geraten sind, haben bessere Wachstumszahlen und ja, gefällt mir persönlich überhaupt nicht das Unternehmen. Und die haben schon im Dezember 24 einen Top bei $45 gemacht und sind jetzt bei $23. Also wir sehen ja auch, die Mac 7 sind nicht mehr alle gelaufen. Das heißt nicht, dass man das perfekt timet. Also ich gebe ganz offen zu, ich habe die erste Korrektur, wie man das in Trendphasen macht, zum Beispiel auch mit einer Position in einer MAG7-Aktie umgesetzt. Das hat nicht funktioniert. Irgendwann bricht halt ein Trend mal und dann erwischt es dich. Aber ich finde, das, was wir jetzt bei Nvidia sehen, das ist normal. Wir haben die Übertreibung zur Oberseite gesehen. Und ob das jetzt schon die Übertreibung zur Unterseite ist, kann ich nicht sagen. Aber die Tageskerze, während wir jetzt drüber sprechen, sehen wir die Tageskerze von gestern. Die ist natürlich heftig. Das müsste innerhalb der letzten 12 Monate dann vom Top bis zum Tief der größte Verlust gewesen sein mit über 8%. Genau auf dem, mit der Schlussglocke, dann auch noch das Tief. Das ist allerdings unter dem Aspekt, und damit bin ich auch fertig zu Nvidia, ganz interessant. Jetzt hat man eine Marke, mit der man arbeiten kann. Also wenn diese wirklich sehr bärische Kerze auch mit Schnitt unter dem 200-Tage-Linie, wenn die gekauft würde, Nvidia über $135 steigt, dann hätte man ein prozyklisches Kaufsignal. Interessanter ist wahrscheinlich auf der Unterseite sich eine Tranche reinzulegen. Weiß ich gar nicht. Seid ihr beide investiert? Habt ihr nachgekauft? Seid ihr natürlich panisch ausgestiegen? Was habt ihr gemacht?
Ich bin schon länger investiert und ich habe zuletzt, ich gucke gerade nachgekauft, als wir bei Nvidia das Gap hatten Ende Januar. Also da bin ich immer noch billiger, als wo wir aktuell stehen. Aber ich habe die Aktie als
langfristige Position. Also so um $118 rum.
Genau.
Also das ist auch unser Titel, kauft auf dem gleichen Niveau wie hell. Jetzt rein wie hell.
Oder günstiger als hell.
Günstiger als hell, ja.
Like hell.
Bloß noch $3 und dann machen wir den Screenshot.
Ich überlege gerade, was denn hier so ein, also man könnte ja jetzt sagen, ich bin jetzt allerdings auf Euro-Basis in dem Chart, also entweder 110 Euro könnte man versuchen, mal antizyklisch zu kaufen, und wenn es dann weiter runter geht, dann geht es mit Sicherheit in Richtung 100. Und nur so als These noch mit reingeworfen, also was überhaupt nicht reißen darf, dann ist alles dahin, wären die 90 Euro, ne? Dann ist ziemlich viel kaputt, wenn die 90 Euro geht.
Ja, also sagen wir mal, also ich bin jetzt auf Dollarbasis, so um 97 Dollar war das Zwischenhoch ja im März und danach kam nochmal eine Rallye. Und dann muss man ja auch sagen, kommt seit über einem Jahr nichts. Die Aktie ist ja nur noch seitwärts gelaufen. Und ja, das sollte nicht, das stimmt, das wäre überraschend, wenn sie jetzt unter 95 Dollar fielen. Aber nochmal, wenn eine Übertreibung zur Oberseite kann, das ist keine Prognose, zu einer Übertreibung zur Unterseite führen, und wir kommen ja noch zu Kryptos, und das ist doch gut. Ich meine, wenn du wirklich eine Aktie, und dass AI vorbei ist, das hätte ja nun keiner behauptet, dann kannst du nochmal billig einsteigen. Wie selten konnten wir irgendwelche Folgen hier machen, wo wir sagen konnten, jetzt billig einsteigen. Ob das jetzt schon soweit ist, kann ich nicht sagen, aber das sollten wir ja dann, sofern unser Anlegerhorizont noch ein paar Jahre beträgt, das sollten wir dann sehr begrüßen. Und ich finde, zum Beispiel bei diesen Infrastrukturausstattern, da kommt richtig was, da kommt richtig Druck in einen Markt rein.
Oh, Constellation ist ja abgestürzt.
Brutal, als hätten sie gar keinen Deal mit Microsoft. Oder guck dir die aus Italien, wir haben ja nicht so viele, die da mitmischen, die Prysmian an, oder vielleicht spricht man sie auf Italienisch auch ganz anders aus. Das sind diese Kabelhersteller, so ähnlich wie Nexus. Was die Lack bekommen gerade, das ist eben, ja, das spekulative Kapital steigt ein, jubelt hoch, teilweise ja auch bei vielen US-Aktien, Powell Industries und so weiter. Und wenn die das fallen lassen, dann sind da keine Käufer mehr. Da hilft dir dann auch nicht, wenn du fundamental argumentierst. Du musst halt vorher den Plan haben. Oder wie Mike Tyson sagt, vorher haben alle einen Plan.
Ich würde schon sagen, die Prysmian, das ist die Herbert-Leber-Aktie, aber der heißt ja Hendrik. Hendrik Leber, der hat die nämlich im Portfolio, mit dem habe ich schon über den Wert mal gesprochen. Also das.
Ja, ich fand sie immer zu teuer, aber jetzt finde ich, wird es langsam interessant. Die Quartalszahlen waren gut und ich glaube, der Markt hat nicht gemocht, dass CEO auch gesagt hat in dieser Stimmung, wir gucken auch in den USA nach Zukäufen, was ja in der Regel heißt, unterbewertet kaufst du nicht. Aber ich finde das eine nachvollziehbare Strategie, und wenn einer nach Zukäufen sucht, das klingt nicht wie jemand, wie ein Brancheninsider, der sehr skeptisch ist, ne? Also da entstehen schöne Chancen.
Auch bei Tesla?
Ja, das war ein kalter Upsell hier. ja, zu Tesla habe ich, also, ich mache mal ganz kurz, bevor ich dann zu der Tesla-Einschätzung komme, was mir aufgefallen ist, und das gibt es wahnsinnig selten, wie viele Unternehmen fallen uns jetzt ad hoc ein, wo wir sagen, deren Wohl und Wehe hängt vom Auftritt der CEO ab. Es gibt sicherlich einige gründergeführte Unternehmen, einige sind ein bisschen im Hintergrund, andere sind ein bisschen präsenter, aber so diesen Elon Musk-Tesla-Effekt, den hast du wirklich sehr selten. Und deswegen hast du auch relativ selten Feedback, dass Leute sagen, ich kaufe das Produkt nicht aufgrund des CEO. Das ist aber in Europa der Fall gewesen. Das ist ein, ich gebe hier nur wieder, was jeder ganz leicht googeln kann. Das ist keine persönliche Abneigung, die auch besteht. Aber in diesem Fall geht es hier um Dinge, die sich belegen lassen. In Europa sind die Absätze bei Tesla, die Zahlen sind ja schon 2-3 Wochen da, deutlichst eingebrochen. In Frankreich fast 70% eingebrochen. Und es gibt eben einige Stimmen, es haben sich auf LinkedIn ja auch einige Unternehmen gemeldet, die gesagt haben, wir kaufen keine Tesla mehr. Ob man das überhaupt miteinander verquicken sollte, weiß ich nicht. Und möchte ich mich auch enthalten, am Ende des Tages sollte jemand, der ein Unternehmen führt, zumindest mal, wenn er ein eingesetzter Geschäftsführer ist, wird wahrscheinlich das tun, was fürs Unternehmen am besten ist. Aber das kannst du nicht von der Hand weisen, dass Tesla auf Platz 3 hinsichtlich der Elektroautos abgerutscht ist in Europa. Zwei chinesische Autohersteller setzen deutlich mehr ab und haben viel geringere Einbußen gehabt. Und von daher muss man mal in den Raum stellen, ob du den irgendwann... Ja, nach Fest kommt ab. Also ob teilweise wurde er ja schon sehr abgefeiert, ob er es zumindest mal in Europa und in China, Europa macht 30% aus, China ist der größte Absatzmarkt, ob eventuell der Musk-Faktor hier auch negativ wirkt. Denn die Aktie ist noch viel, viel stärker als der Gesamtmarkt eingebrochen, hat viel stärker als die Max 7 eingebrochen, viel stärker als alle anderen großen Elektroautomobilhersteller. Und bevor ich zu einer charttechnischen Chance komme, lasse ich euch aber gerne mal zu Wort kommen, wann ihr euren Tesla abbestellt habt.
gar nicht abbestellt, weil seit etwas mehr als 2,5 Jahren nicht mehr gefahren. Aber darf ich vielleicht ganz kurz, also wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann dürfte Tesla jetzt bei diesen $270 auf eine Unterstützung und dann auch noch quasi mit 200-Tage-Linie, Sebastian, das ist...
Hallo, nicht doch. Spoilern hier, genau. Das ist nämlich
eine mega
ich wollte den negativen und dann wollte ich nachher einen positiven Twist für spekulative Naturen finden, mit der ich auch gleichzeitig gezeigt hätte, wie neutral ich einem Investment gegenüberstehen kann. Mach mir das bitte nicht alles kaputt.
Ja,
lass Sebastian jetzt sagen, wenn er seinen Führerschein macht.
Wir schneiden das alles raus, was ich jetzt gerade gesagt habe, und dann schneiden wir einfach wieder rein, wenn du dann jetzt kommst.
Okay, ja, machen wir so.
Ich muss euch sagen, bei Tesla hängt jetzt alles ab, was Musk als nächstes macht. Also du hast die negative Stimmung, die hat Lars richtig beschrieben. Wenn jetzt wirklich dieses volle autonome Fahren im Sommer kommen sollte in Texas und wenn sich daraus abzeichnet, dass in den USA das ausgerollt wird, und da muss ich sagen, alle gucken gerade auf Texas, da hast du aber relativ wenig bis gar keine Regulierung, was dieses Full Self Driving angeht. Wenn das in Kalifornien dann noch wirklich ausgerollt wird und da hast du ja eine starke Regulierung, dann hat der Wert wieder eine unglaubliche Fantasie drin, weil dann bist du wieder im Bereich von Uber, dass die Flotte hier selbstständig fährt und die Fahrzeuge, während du irgendwo einen Kaffee trinkst, Leute rumfahren und Geld verdienst. Also das wäre ein mega Booster für die Aktie. Aber momentan, ich hatte es ja vor 2 Wochen gesagt, ich war ja mal ganz spekulativ Tesla Long, auch mit dem ganz engen Stopp bin rausgeflogen. Guck jetzt einfach mal, ob wir jetzt auch eine Bodenbildung bekommen können in den nächsten Tagen und werde dann auf jeden Fall nochmal spekulativ dabei, weil ich darauf setze, dass vielleicht Elon Musk wieder ein Kaninchen aus dem Hut zaubern kann. Das ist eigentlich alles, was momentan Tesla ist. Den Rest kannst du vergessen, die Wachstumsraten sind nicht mehr so. Das KGV ist irrsinnig hoch für das, was da geboten wird. Also der Wert braucht jetzt eine Musk'sche Werbeverkaufveranstaltung, wo nochmal richtig groß am Horizont was hingemalt wird, was alle dann wieder glauben wollen. Das ist eigentlich alles.
Aber Sebastian, du würdest jetzt auch nicht die Kettensäge rausholen und versuchen, das Ding jetzt zu shorten, oder?
Nee, ich bin eher, aber muss ich sagen, tendenziell auf der Long-Seite unterwegs. Jetzt mal Währungen ausgenommen, da musst du ja auf die Währung setzen, wo du sagst, die wertet auf oder wertet ab. Aber das würde ich jetzt nicht tun. Also dafür, finde ich, ist Tesla viel zu weit schon gefallen. Und wir haben jetzt auch unterhalb, The Last kommt vielleicht noch drauf, noch ein Gap. Vielleicht wird da auch eine Bodenbildung stattfinden, wenn der Gap close da ist. Aber ich würde jetzt nicht auf Short setzen, nee. Ich würde eher gucken, sehen wir einen Turnaround. Und ob Musk wirklich nochmal das Kaninchen aus dem Hut rauszaubert, das Wall Street Journal hatte da ja mal, ich glaube von einem Jahr, einen interessanten Artikel, dass halt wirklich bei Tesla unglaublich viel Fantasie im Kurs immer drin ist durch das, was Elon Musk ankündigt. Und dass alle sagen, er ist so ein Genie und hat auch viel bewirkt, viel getan. Und dass er jetzt wirklich nochmal einen ganz großen Wurf zeigt und dann kann die Aktie schnell auch wieder sich verdoppeln. Also das ist ein hochspekulativer Wert, aber ich bin da eher auf der Long-Seite unterwegs, würde ich sagen.
Lars, ganz kurz, Sebastian, wie läuft denn dein Währungstrade?
Wie? Dollar-Yen meinst du? Der läuft ja. Bombe. Der ist fast 50% ja? im Gewinn. Ja, ja. Oh. Das ist US-Dollar-Yen. Okay. Und da ja, ist es aber
schon. Du musst mir mal Bescheid geben, du Schlingel.
Ich hatte hier im Podcast angekündigt.
Ja, aber da warst du ja schon drin.
Hallo.
Ja, das stimmt. Aber erst zwei Tage.
Bitte, möchte ich mal an dieser Stelle jetzt so just for the record. Soweit ich weiß, erhältst du wahrscheinlich ohne große Kostenaufwand die Rendite-Spezialisten. Hallo. I told you.
Ach so,
du bist
organisiert. Ja auch
heute. Ja, wenn du das einfach drin, ne? Natürlich überliest, weil du sagst, nee, heute informiere ich mich mal woanders.
Heute mache ich mal ein Selfie mit Lothar Matthäus.
Und aber dann vergisst
man
halt sowas.
Ja, man muss Prioritäten setzen.
Ja, sehr gut.
Nein, aber Lars, ja. $270.
Ja.
Da wolltest du bei Uber wahrscheinlich noch.
Genau, einmal. Und ich wollte auch noch mal sagen, dass man sich ja diesen Links-Woken-Bubble-Talk, den ich manchmal ja von mir gebe hier, den muss man sich ja auch finanziell leisten können. Also es ist ja wie die Cappuccino-Mamas am Prenzlauer Berg, die sich treffen und für Umweltschutz demonstrieren. So ist es ja auch, wenn ich hier über Aktien spreche, die ich nicht kaufe. Der Großteil ist, und das sei ihm gegönnt, auf Rendite aus und ist sehr wankelmütig. Wie viele Leute haben, ja, Rheinmetall. Aber heute kannst du Rheinmetall kaufen, weil es eine friedensstiftende, sichernde, wahrende Aktie ist, die sich, glaube ich, fast verzehnfacht hat. Und Tesla, der Twist, ganz einfach. Die Leute wenden sich nicht dauerhaft. Möglicherweise von einem Produkt, das kann schon sein. Aber ich gebe Sebastian vollkommen recht. Wenn du dann mit einmal daraus eine ganz große Umweltstory machst und sagst, ja, guck mal hier, diese ganzen Robotaxis, das wäre ja auch alles ziemlich interessant. Das würde nämlich den Anteil an Elektrofahrzeugen auch nochmal deutlich erhöhen. Und wir lassen die Diskussion jetzt weg, ob das jetzt, es ist CO2-mindernd, ob es wegen der Rohstoffe umweltfreundlich ist. Lassen wir alles weg, weil am Ende wollen die Leute Rendite. Und die Chance, dass sie die bei Tesla bekommen, die steigt mit diesen massiv fallenden Kursen. Ich glaube nicht, dass er schon fertig hat. Irgendwann mal ja. Aber charttechnisch kommen wir jetzt in einen extrem interessanten Punkt. Ich sage es mal ganz kurz mit Preisstempel. Geschlossen bei 281,95, vorbörslich bei 283, kann man aber um 10.55 Uhr noch nicht so für voll nehmen. Also das ist eine wirklich, wirklich dicke Unterstützungszone, die wir hier sehen. Disclaimer, ich bin aktuell nicht investiert. Und ein Wert, der beinahe ungebremst, muss man ja sagen. Also wir waren bei fast $500 und wir sind jetzt deutlich tiefer, auf die 200-Tage-Linie stürzt. Der hat hin und wieder die Tendenz, die dann auch zu testen, vielleicht zu unterschreiten. Aber das ist ein super interessantes technisches Kaufsignal. Also ein Rutsch unter diese Linie, der aber, ob am ersten, zweiten oder dritten Tag, relativ schnell wieder gekauft wird und damit eine Stabilisierung stattfindet. Das ist super interessant. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Gummiband, das du nach unten ziehst. Wenn du es dann loslässt, dann schnellt es auch meist sehr schnell wieder hoch. Es geht mir dann nicht um neue Allzeithoch, sondern um schnelle 10, 20, 25%. Ob man nun das in der Aktie macht oder ob man sich das hebeln will, ist Risikoneigung. Aber hier liegen jetzt die Chancen, insbesondere unter technischen Aspekten, auf der Long-Seite, nicht mehr auf der Short-Seite.
Und damit können wir, glaube ich, auch direkt zu Bitcoin rübergehen, weil, ja, da sieht's ja ähnlich aus. Ganz schön angeschlagen aktuell. Ich habe übrigens gekauft. Ich habe gekauft bei $84.000. Und was jetzt wahrscheinlich nicht passieren sollte, wäre, wenn Bitcoin unter $74.000 rutscht. Widerlegt mich gerne.
Ist mir immer noch zu teuer.
KGV ich bin unter 60. Immer noch jenseits von Gut und Böse.
Also unter 60 bin ich wieder dabei. Also fürs langfristige Depot. Ich habe übrigens auch meine Solana-Position, hatte ich ja letzte Woche noch gehabt, aufgelöst, weil da sind die Stops nach unten, die ja auch genannt wurden in der letzten Folge, einfach gefallen. Da muss man da rausgehen. Das war aber spekulativ, also taktisch, kurzfristig. Bei langfristigen Krypto-Positionen muss ich aber sagen, so Ethereum, Solana werden jetzt langsam schon interessant, weil sie viel stärker korrigiert haben. Aber der Bitcoin, da will ich noch ein bisschen was sehen.
Ja, same hier mit Solana übrigens. Ich bin auch, ich habe bei $150 habe ich das Ding verkauft. Ja.
Das war gut, Stand jetzt.
Ja, aber du musst ja sehen, schau mal, ich war ja 6 Monate lang da drin und hatte zeitweise nicht ganz einen Verdoppler, aber 80-90%. Da kann man jetzt natürlich auch selbstkritisch sagen, ja, also hätte man ja eigentlich mal einen Teilgewinn machen können. Also hätte man realisieren sollen. Einfach, also jetzt habe ich irgendwie 13%, auch alles gut, passt irgendwie. Hauptsache jetzt das Risiko begrenzt und jetzt einfach mal abwarten. Da ergeben sich mit Sicherheit nochmal Chancen, auch meinetwegen prozyklisch in die Solana nochmal reinzukommen. Ist ja jetzt nicht ausgemacht, dass die wirklich auf $100 fällt, aber zumindest 50-50 war ja die Chance, als sie, glaube ich, die $155 unterschritten hatten oder 150 irgendwo war ja die Unterstützung und ab da war es ja dann ziemlich shaky und da habe ich mir gedacht, komm, nehme ich jetzt einfach mal mit und jetzt schauen wir mal, ergeben sich ja wieder Opportunitäten. Und einen Teil habe ich ja auch genutzt, um jetzt Bitcoin zu kaufen bei $84.000, jetzt sind wir bei $80.000, Mensch, was soll das?
Ja, das ist schon ziemlich ungebremst, muss man sagen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich an meinen langfristigen Positionen nichts verändert habe. Schon seit Jahren nichts verändert habe. Sie sind ja auch steuerfrei und es müsste schon vieles passieren, dass ich da noch einen Verlust erleide. Also konkret müsste Bitcoin unter $8.000 fallen. Das ist aber trotzdem nicht schöner, weil man irgendwann Buchgewinne natürlich auch als sein Eigentum ansieht und sagt, das geht aber hier gar nicht. Aber man muss eine Größenordnung im Portfolio haben, gerade bei so einem volatilen Wert, bei dem das keine Rolle spielt, ob sie bei 108 oder 80.000 sind. Deswegen, das ist ja der Unterschied zwischen langfristiger Anlage und dem, was ihr aktiv oder Satellit nennt. Ja, das eine hat Stops, das andere hat eben keine Stops. Und meine weitaus größere und wichtigere, und ich glaube, sie wird mir auch langfristig, das war zumindest bisher so, den größeren Vermögenszuwachs bringen, Position ist die, bei der ich einfach Buy and Hold mache. Ich habe keine aktive Position mehr und ich möchte auch heute, gerade heute jetzt nicht unbedingt so ein Krypto-Cheerleading machen und sagen, das ist alles billig. Das ist augenscheinlich viel billiger geworden. Aber der Abverkauf, der hier stattfindet, ist schon ziemlich ungebremst. Wir rutschen in Bitcoin, ja, heute Stand jetzt bei diesem Kurs 80.419, rutschen wir unter die 200-Tage-Linie. Kann sein, dass wir uns morgen stabilisieren. Ethereum hat sämtliche Verkaufssignale beim Rutsch unter 3.000 US-Dollar aktiviert, 50% tiefer. Ja, Solana hat sich mehr als halbiert vom Top. Also das ist ja, wenn man jede Korrektur als Kaufgelegenheit betrachtet, dann ist das gut. Dann geht man aber, hat man von vornherein den Plan gehabt, vielleicht auch in Tranchen zu investieren. Deswegen finde ich es gut. Ob du, Timo, dass du dann bei 84.000 oder 80.000 spielt dann langfristig auch keine Rolle. Wenn man allerdings so eine Position bei 95.000 wieder verkaufen würde, ja, dann müsste man sich vorher überlegen, wo gehe ich auch raus, wenn es gegen mich läuft. Und das ist einfach nur mein Aufruf. Ich bin nach wie vor langfristig bullish. Ich kann verstehen, ja, Sebastian ist ja jetzt schon ein bisschen, kommt seiner Marke, die völlig, völlig abstrus erschien, sind wir ein gutes Stück näher gekommen. Vielleicht fallen wir da noch hin. Sollte ich einen Tipp abgeben, dann würde ich sagen, nein, wir fallen nicht unter 60.000 US-Dollar. Aber eigentlich schon allein, damit Sebastian seine Position größer machen kann, wünsche ich es mir doch auch ein bisschen. Und um das zu sagen, bei aktiven Positionen, also es ist gar nicht die letzte Solana-Position, von mir war auch nicht Gold, aber Ethereum fast 50% höher ausgestiegen, MicroStrategy, die zweite Position, über 400 Euro verkauft. Und ich steige hier erst dann wieder ein, wenn ich zumindest mal, und das ist für mich im Swing Trading die niedrigste Zeitebene, die ich betrachte, zumindest mal auf 4-Stunden-Basis eine Stabilisierung sehe. Was wir aber nur gesehen haben bisher, war eine kurze Pause vom Abverkauf. Es gab mal von Solana dann gestern ein Steigen, die von 136 auf 143 und weiter geht's abwärts. Das ist das berühmte fallende Messer. Ich werde garantiert dann auch nicht derjenige sein, der im Tief gekauft hat. Geht ja nicht, wenn ich auf eine Stabilisierung warte. Aber bis jetzt erscheint mir das die bessere Strategie zu sein.
Sebastian, Walmart, da hast du aber zugeschlagen. Da hast du nicht gewartet, bis noch mehr rutscht. Aber tatsächlich ist die Walmart ein bisschen gerutscht. Die haben Zahlen gemeldet und eigentlich waren die Zahlen gar nicht so übel.
Ja, letzte Woche. Walmart hat Zahlen gemeldet. Zahlen waren gut, aber die Zahlen sind halt dann sekundär, wenn es um die Guidance geht, also um den Ausblick, wie das Geschäftsjahr verlaufen könnte. Und da hat sich das Management ein bisschen zurückhaltend gezeigt. Man hat gesagt, naja, Handelskrieg, Zölle, könnte alles auf die Stimmung des Verbrauchers drücken. Auch in den USA, wir sehen zum Verbrauchervertrauen schon relativ schlechte Zahlen zum Teil. Die Leute haben Angst, dass die Inflation nach oben gehen könnte. Und das hat dann dazu geführt, dass Walmart binnen 2 Tagen nach Bekanntgabe der Zahlen um 10% gefallen ist. Und sowas triggert bei mir dann immer einen No-Brainer-Nachkauf. Das heißt, Walmart habe ich schon ein paar Jahre auch im langfristigen Depot. Und wenn eine dieser Aktien, die ich da langfristig habe, wo ich sage, da bin ich überzeugt von denen, dann wirklich mal 10% innerhalb von 1, 2 oder 3 Tagen nachgibt, dann habe ich dann einen Betrag, meistens so 1.000, 2.000 Euro, die ich dann einfach mal reinwerfe und die Position vergrößere, weil ich sage, ich will den Wert eh nicht hergeben. Ich finde den Wert gut. Und das habe ich auch Anfang dieser Woche getan. Vor allem Walmart, muss man sagen, ist ein Dividendenkönig, also seit 52 Jahren Dividendenzahlungen inklusive Steigerungen. Ist jetzt allerdings, und ich hatte ein Video auch auf YouTube drüber gemacht, bei einigen führt das zu Enttäuschung, weil die sagen, naja, Walmart hat jetzt eine Dividendenrendite von knapp 1%. Ja, das stimmt, weil der Wert halt unglaublich gut gelaufen ist. Aber Beständigkeit bei den Dividendensteigerungen, das heißt, wenn die Dividende weiter gesteigert wird, ist auch ein Kauf, den man heute tätigt. Inklusive dessen, wenn die Aktie weiter gut läuft, hat man natürlich dann auch entsprechende Möglichkeiten, dass die Dividenden gesteigert wird und auch die Dividendenrendite. Und das war für mich einfach jetzt auch zu Beginn der Woche total überzeugend. Vor allem, einige sehen Walmart ja als viel zu teuer an. Und ich würde mir wünschen, die Aktie auch mal wieder billiger kaufen zu können. Aber das letzte Mal, als es den Wert mal zu einem KGV von 20 gab, das war 2015 bis 17, danach ist Walmart über die KGV-Grenze von 30 drüber gesprungen. Aktuell somit 31 fürs Geschäftsjahr oder 33 fürs Geschäftsjahr 2026 immer noch relativ teuer. Aber es gibt Aktien, die einfach immer teuer sind. Und wenn man da dann wartet, dann kommt man nie rein. Also dann wäre ich auch in den letzten Jahren in eine Walmart nie reingekommen, wenn ich da wirklich gewartet hätte auf den totalen Ausverkauf. Und man muss auch sagen, also Walmart hat jetzt im abgeschlossenen Geschäftsjahr 675 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Fürs laufende Geschäftsjahr werden 701 Milliarden erwartet, danach 733 Milliarden. Also nur mal in Anbetracht dieser gigantischen Summe immer noch Wachstum zu generieren, wenn auch relativ gesehen reden wir von 4-5%. Aber irgendwo muss man ja diese 25-30 Milliarden Dollar finden bei diesem Umsatz, den man eh schon schiebt. Und da zeigt mir einfach Walmart, dass sie offenbar es schaffen, immer noch irgendwo Umsätze zu generieren. Und dieses ganze E-Commerce-Geschäft, das momentan so im niedrig zweistelligen Bereich wächst, das ist natürlich auch noch ein Konkurrent zu Amazon, der hier entsteht. Also das bringt auch noch Fantasie mit rein. Deswegen muss ich sagen, das war für mich jetzt ein Nachkauf ohne groß nachzudenken, die Walmart-Position ein bisschen auszubauen, weil ich sie einfach 10% billiger bekommen habe. Es war jetzt nicht der ganz große Nachkauf, den würde ich sofort tätigen, wenn ich eine Walmart wirklich mal ein Drittel billiger bekomme. Aber ich nutze dann solche starken Rücksätze innerhalb weniger Tage auch, um eine Position klein auszubauen.
Ja, haarsträubend, was soll man sagen? Haarsträubend, wirklich. Ich muss vorweg sagen, für jemanden, der langfristig investiert ist, spielt es ja keine Rolle. Da geht es ums, wenn es ums passive Einkommen durch Dividenden geht, dann muss man natürlich nicht verkaufen. Wer also Walmart vor 10 Jahren gekauft hat, dessen Dividendenrendite persönlich auf seinen Einstand ist ja viel höher. Heute die Aktie zu kaufen und ehrlicherweise auch ein bisschen nachzukaufen, haarsträubend. Ich kann dir sagen, wie die den Umsatz steigern. Wie das ein Supermarkt halt so macht. Man steigert den Preis, musst du nicht mehr Volumen verkaufen und inflationsbedingt, wenn Walmart erwartet, dass die Inflation steigt oder auch theoretisch ohne Inflation könnten sie natürlich ihre Preise erhöhen und würden damit ihren Umsatz erhöhen. Also, Es ist sicherlich kein schlechtes Unternehmen, aber Sebastian hat es so nonchalant im Nebensatz gesagt, einige finden, das Unternehmen ist zu teuer. Ja, zu denen würde ich mich wohl hinzuzählen. Amazon hat es im letzten Quartal zum ersten Mal geschafft, einen größeren Umsatz zu machen als Walmart. Das schadet Walmart nicht unbedingt, aber der Vergleich liegt vielleicht auf der Hand, dass Amazon die Wachstumsraten kennen wir und wir kennen die Wachstumsraten von Walmart und wir bezahlen aber für beide das Gleiche. Und das ist aus meiner Sicht schlicht und einfach viel zu hoch. Nvidia hat ein günstigeres KGV als Walmart. Und Walmart hat, glaube ich, eine Profit-Marge, muss man fairerweise sagen, es ist ein Supermarkt, ja, also dass die natürlich keine 71% Bruttomarge haben. Aber die Profit-Marge bei Walmart liegt bei 2,7%. Das ist im Branchendurchschnitt. Sie sind der größte Arbeitgeber, private Arbeitgeber der USA. Es ist kein schlechtes Unternehmen, aber grotesk hoch bewertet. Unter dem Aspekt, wenn wir die 50% Korrektur bekommen in Walmart, danach sieht es ehrlicherweise momentan nicht aus, dann mag das vielleicht mal wieder interessant sein, aber ich wüsste wirklich nicht, woher das Geld wohl noch kommen sollte, dass ich sage, naja, davon kaufe ich mir eine Walmart-Tranche.
Aber ist das vielleicht nicht auch der Ansatzpunkt, warum Sie die Guidance so ein bisschen runtergesenkt haben, weil Sie halt möglicherweise schon wissen, dass die Bewertung jetzt mittlerweile sehr, sehr sportlich ist? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das, was du sagst, ist ja, eigentlich spricht das ja für die Aktie. Sie können, also Sie haben diese Preissetzung, ne? Sie können im Wesentlichen die Preiserhöhung weitergeben an die Verbraucher. Das ist ja eigentlich jetzt in diesem Umfeld recht positiv. Also das heißt so ein bisschen Stabilitätsanker. Und Punkt drei, bei Amazon würde ich jetzt sagen, da weiß ich jetzt nicht, ob da der Umsatzzuwachs nicht AWS getrieben ist oder hast du dich komplett auf den Handelsumsatz von der E-Commerce-Sparte bezogen? Das ist natürlich ein Punkt. Und Walmart hat natürlich, ist schon ziemlich innovativ. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Also in den letzten Jahren, was die auf die Beine gestellt haben, sozusagen dieses Abo-Modell, dann haben die E-Commerce und so weiter ausgerollt. Also Walmart, da hat man ja 2018 hingeschaut und dachte, ja, die sind ja tot. Der Jeff Bezos, der geht jetzt rüber stellt da das Beatmungsgerät ab. Aber das haben sie ja wirklich, wirklich gut hingekriegt und offenbar auch so, dass die Verbraucher diese Angebote auch nutzen, offenbar gerne nutzen und das muss man jetzt schon da mit hinzuzählen. Also mal abgesehen davon, ich bin völlig neutral, ich bin hier die Schweiz zwischen euch beiden, weil ich habe keine ausgeprägte Meinung zu Walmart, außer dass ich sagen muss, also ja, sie sind teuer, aber das ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt teuer.
Nee, also du hast ja den klassischen Stil hier eines Polit-Talkers gemacht, einfach so viele Sachen in Folge, dass sich der Antwortende irgendeines davon nicht merken kann, aber ich habe es mir mitgeschrieben. Also die Guidance hat mit der Bewertung natürlich nichts zu tun, weil Walmart ja nicht seine eigene Bewertung kontrollieren kann. Also dementsprechend ist die zurückhaltende Guidance unabhängig vom Aktienkurs. Du hast recht, für inflationäre Zeiten sollte man Konsumunternehmen im Portfolio haben, in einem konservativen Portfolio, weil sie eben diese Preissetzungsmacht haben. Das gilt allerdings auch für sehr viele andere Unternehmen. Also Coca-Cola hat viermal die Preise erhöht und dann, wie unabhängige Forscher festgestellt haben, so schwer war es nicht, haben sie am Ende den Preis ungefähr doppelt so hoch erhöht, wie sich die Inflation erhöht hat. Also ja, das können sie, aber das können eben alle aus der Branche. Mhm. Amazon, AWS, absolut. Wenn ich jetzt nur das E-Commerce-Geschäft betrachten würde von Amazon, dann wächst das etwas schneller als das von Walmart. Aber Amazon wäre sicherlich ohne AWS nicht so attraktiv, aber ist ja nun mal Teil von Amazon. Und last but not least, Walmart innovativ. Ja, sie sind ja, guck dir den Chart an. Also es ist ja nicht umsonst eine Erfolgsstory an der Börse. Also, nur innovativ sehe ich ja anhand von, ich gucke mir die Bilanz an und sehe, sie wachsen niedrig einstellig. Nee, ja, was sind sie? 4%?
4-5% im Umsatz.
Ja, genau, wachsen sie und so ist es auch in den nächsten Jahren. Genau, deswegen machen sie das auch und das sollten sie auch tun im Sinne ihrer Aktionäre. Wenn sie es nicht machen würden, würden sie vielleicht nur 3-4% wachsen. Also ja, das ist ja in den Kursen auch enthalten, aber es ist eben mehr als nur enthalten in den Kursen. Das ist so ein bisschen wie so ein Narrativ, was einfach aufrechterhalten wird, ja, Walmart ist halt doppelt so teuer oder verglichen mit den europäischen Konsumen, Güteraktien sind sie sogar mehr als doppelt so teuer. Das ist halt so. Und das kann auch Ewigkeiten so bleiben. Ich will gar nicht prognostizieren, dass Walmart im Kurs einbricht. Nur für jemanden, der jetzt neu beginnt, ein Dividendenportfolio aufzubauen, der bezahlt halt wirklich viel für einen Walmart-Anteil. Das ist alles. Sebastian hat sie schon ein paar Jahre und sie nachzukaufen, ich habe es schon kommentiert, aber das ist nachvollziehbarer. Aber jetzt eine neue Position, ich würde die auch nicht shorten. Das ist uninteressant bei solchen Aktien. Das kann Ewigkeiten dauern, bis die mal runterkommen. Und wenn, dann werden andere wahrscheinlich noch mehr leiden. Aber hey, ja, es ist so ähnlich wie mit der Story Walmart in Deutschland. Das hat dann aber nicht geklappt. Ne?
Ich habe gerade gegrinst, weil ich habe jetzt gerade schon wieder, ich denke ja immer in so Headlines und Thumbnails. Eriksen zerstört Hell und Bautzus.
Beide gleich. Was habe ich denn beiden getan?
Ja, okay. Oder einfach nur.
Wer hat mir denn hier Nu Holdings angedichtet? Das warst ja wohl du. Das wäre nur eine faire Retourkutsche. Ach nee, wir sind beide runtergegangen, aber ich freiwillig, ne?
Genau.
So war's. Einfach mal auf den gleitenden Durchschnitt geguckt und sagt, ja, jetzt mache ich aber hier den großen Zampano.
Rambazamba. Ja. Oh. Rambazamba, ne? Rambozambo.
Und weg.
Mit Nu. Und weg. Tschüss. Ja, gut. Aber Walmart, Sebastian, möchtest du noch abschließend was sagen oder haben wir das...
Nein, wir können gerne weitermachen. Die Zeit
wir können gerne
zeigen,
weitermachen.
Kann ich ganz diplomatisch sagen. Aber
richtig warm,
da ist noch viel Fantasie drin. Die Analysten im Übrigen sind große Fans von Walmart. Aber lass uns mal in ein paar Monaten nochmal drüber sprechen. Okay. Ich bin zuversichtlich.
Okay. In ein paar Monaten werden wir höchstwahrscheinlich auch nochmal über Alibaba sprechen. Und ich hoffe, dass wir dann zu einem Kurs von Alibaba sprechen, der deutlich höher ist als heute. Ich würde sagen, die Chancen stehen ganz solide. Erstmal sage ich, was ich gemacht habe. Ich habe mich ausstoppen lassen bei der Futu Holdings, diesem chinesischen Broker. Bin ich draus bei 113 Euro. Und dann habe ich die Alibaba gekauft. Und zwar bei einem Kurs von, also in Dollar müssten es 130 Dollar gewesen sein, in Euro 124 Dollar. Entschuldigung, Euro. Und so, jetzt heute ist natürlich ganz schön live, ist ganz schön Druck drauf, ne? Mensch, warum wird es mir hier nicht angezeigt? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also Alibaba ist immer noch günstig bewertet, haben sehr gute Zahlen gebracht, 8% Umsatzwachstum, das ist jetzt nicht so stark, aber die Profitabilität extrem nach oben gefahren, Net Income, Gewinn pro Aktie extrem in die Höhe geschnellt. Zusätzlich kommen die DeepSeek-Fantasien rein. Gleichzeitig gibt es monetären Rückenwind von der chinesischen Notenbank. Und ich glaube, dass Alibaba jetzt kurzfristig natürlich ziemlich stark nach den jüngsten Quartalsergebnissen ausgebrochen ist, also sehr, sehr stark. Aber ich glaube, dass ich das weiter fortsetzen kann und ich habe so eine Kaufzone zwischen 120 Euro und 110 Euro. Also ja, ist ein bisschen weit die Range, ich weiß. Aber wenn sie nicht unter die 110 Euro fällt, dann dürfte da auch weiterhin Platz sein, mittelfristig sowieso, kurzfristig weiß ich es natürlich nicht, aber ich glaube, dass die Aktie das Potenzial hat, in Richtung 175 zu laufen. Bei Xiaomi müsste man ja eigentlich auch die ganze Zeit sagen, also Xiaomi auch super überkauft und das jetzt eigentlich auch schon seit Wochen und Monaten und trotzdem geht da die Reise weiter. Das wäre jetzt wahrscheinlich für die Xiaomi, das man nur mal ganz kurz angemerkt, wäre es wahrscheinlich schöner, wenn die jetzt mal so ein bisschen auch wieder was abgeben würde oder zumindest mal eine längere Seitwärtsphase ausbilden würde. Möglicherweise könnte man das jetzt mittlerweile sogar für den Hang Seng konstatieren, aber die Alibaba hat meines Erachtens nach noch Luft in den nächsten Monaten und insofern würde ich mir da jetzt vorbehalten, auch spätestens bei 110 nochmal reinzugehen. Ist ein bisschen spekulativ und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Und ich hoffe nicht nochmal ein zweites Mal hier zerstört zu werden.
Ich gebe Sebastian gleich das freundliche Schlusswort, weil ich es kurz machen kann. Xiaomi hoffe ich auch, dass sie nochmal runterkommen, damit ich meine Racheposition irgendwann noch kriege. Die habe ich ja verpasst. Ich finde das gut, Timo. Ich würde den Stop nicht so eng sklavisch setzen. Ich glaube, dass die Volatilität ein bisschen weiteren Stop braucht, als zu sagen, quasi bei 110 rein, unter 100 wäre ich raus. Ich glaube, das ist so diesen Business Überschießen wäre aufgrund der Steilheit des Anstieges gar nicht so ungewöhnlich. Und sowohl im Hang Seng, bin ich in Alibaba investiert, weil ich andere China-Aktien habe im Portfolio und ja auch im Hang Seng drin bin. Aber die Korrektur, wer verdient, das war recht steil. Also die Korrektur ist für mich in den China-Werten, will ich gar nicht ausführen. Sebastian und ich haben alle drei unsere Bullishness häufig genug ausgeführt. Ich halte den nächsten Dip, der gerne mal kommen darf, der gerne auch schnell vonstatten gehen darf, auch in Alibaba. Ich finde auch da die Idee gut. Halte ich für absolut kaufenswert.
Für China haben wir auf jeden Fall ausreichend getrommelt. Also Alibaba, ich bin nicht investiert. Ich habe ja Tencent und den China Tech ETF. Aber ich gebe noch mal ein paar Zahlen mit rein. Und also bin auch der Meinung, also die Korrektur absolut verdient. Wir haben vom Tief Mitte Januar bei Alibaba bis zum aktuellen Kursniveau trotz der Korrektur über 60% immer noch Gewinn. Also dass da mal eine Abkühlung stattfindet und die Aktie ein bisschen zurückkommt, ist normal. Wir haben ein Wachstum für die nächsten Jahre beim Umsatz von so 7-8% prognostiziert. Beim EBITDA dann ab 2026 sogar von 14%, danach 13%. Und das ist ja so ein Symptom der China-Werte, aktuellen KGV von 16. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt bei 32. Also kurzum, Korrektur absolut verdient, aber da ist noch einiges an Aufwärtspotenzial. Also da bin ich positiv gestimmt und bei dir im Lager, Timo.
Ja, und damit haben wir auch die Hörerfrage von Severin ausreichend beantwortet. Ja, und dann warten wir jetzt einfach mal ab. Ihr seid jetzt, wo ihr das hört, alle schon ein bisschen schlauer als wir. Denn heute ist ja schon der 28. Februar. Heute wird also auch nicht nur ein Wochenschlusskurs gepreist, sondern auch ein Monatsschlusskurs. Und da können wir ja auch mal in irgendeiner der weiteren Episoden vielleicht mal aufklären, was es mit diesen Zeitebenen so ein bisschen auf sich hat. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob das ein interessantes Thema ist. Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Lars, Sebastian, euch auch einen schönen Tag. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ja, bis bald. Bis nächste Woche.
Danke euch. Bis dann.
Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.